OM HR.
Der Podcast mit Geschichten aus der Arbeitswelt.
Von OMR Jobs und HR.
Hey, Marvin hier. Heute hört ihr Tobias Kargol, aka Toxic. Es geht um popkulturelle Einflüsse auf Unternehmen, die Geschichte des Hip-Hops und seine Werte. Viel Spaß!
Ich habe zwar hier ein bisschen aufgeschrieben, was dich so angeht, Herausgeber hiphop.de, der Ambition CEO bei Manera Media, aber stell dich gern kurz vor einmal.
Ja, mein Name ist Tobias Kargol. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Manera, der Company hinter hiphop.de. Bei hiphop.de fungiere ich als Herausgeber. Ich bin schon sehr, sehr lange dort und komme so aus dem Musikjournalismus. Mittlerweile ist hiphop.de das reichwertenstärkste musikkulturelle Magazin im deutschsprachigen Raum. Gibt es seit 1998. Ich habe da 2005 mit einem Praktikum angefangen, bin dann über die Jahre in der Redaktion gewesen, habe parallel zum Studium, auch für die Taz geschrieben, für die Raveline, für die Juice, immer als Musikjournalist. Und als ich dann irgendwann fertig war mit dem Studium, stand ich so vor der beliebten Frage im Musikjournalismus, wie es jetzt weitergeht. Da geht man dann normalerweise zu seinem Chef und sagt, ich müsste jetzt auch mal ernsthaft das Geld verdienen. Und dann sagt der Chef, okay, cool, dann alles Gute, schreib mal eine Karte von wo auch immer du dann landest. Und ich wäre dann bei Funke gelandet, um da nochmal ein ordentliches Volontariat zu machen. Hatte da eine Zusage, schönerweise. Habe mich dann aber entschieden, ich würde doch schon noch lieber erstens digital weitermachen und zweitens Hip-Hop weitermachen. Und habe dann mit dem damaligen Betreiber von hiphop.de gesprochen und konnte mich mit dem dann einigen, dass ich ein eigenes Unternehmen gründen konnte und die Lizenz für hiphop.de dann übernehmen konnte. Und inzwischen macht Manera mehrere Dinge. Zum einen betreiben wir nach wie vor auch sehr, sehr gerne hiphop.de. Zweitens sind wir als Produktionsfirma unterwegs, entweder für Marken, wie aktuell zum Beispiel für Peek & Cloppenburg oder für Medien, wie zuletzt 1Live oder im letzten Jahr Funk. Und das dritte Standbein ist Cultural Marketing. Ich habe, das kommt so ein bisschen aus der Vermarktung von hiphop.de. Wir haben irgendwann ging die Vermarktung immer mehr über auf individuelle Markenkooperation. Daraus entstand dann irgendwann, dass man nicht nur Content für Marken gemacht hat, sondern auch Marketingmaßnahmen umgesetzt hat für Marken, die über hiphop.de halt hinausgingen oder damit gar nichts zu tun hatten. Das führte dann irgendwann dazu, dass ich an der Gründung von The Ambition mit beteiligt war, als ein Beratungsunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, eben Cultural Marketing in der Hip-Hop-Kultur zu machen. Da haben wir auch einen sehr wilden und laut kommunizierten Start hingelegt, was, denke ich, sehr viel dazu beigetragen hat, dass Cultural Marketing heute so in aller Munde ist. Ich bin da trotzdem aus internen Gründen nach nicht mal 2 Jahren wieder ausgestiegen, habe meine Anteile verkauft und mich entschieden, dass ich Cultural Marketing lieber mit dem Team von Manera weitermachen möchte. Vorher war das alles relativ verschmolzen und eine Einheit und ist es seitdem halt eben leider nicht mehr. Und genau, seitdem ist das eben das dritte Standbein jetzt wieder bei Manera, wo wir dann beispielsweise Borussia Dortmund beraten dürfen. Und genau, das sind die drei Dinge, die wir machen.
Cool, ja, habe ich gesehen, der LinkedIn-Posting mit dem Trikot, finde ich übrigens ein geiles Trikot. Ja, ist beeindruckend auf jeden Fall, was du schon so auf dem Kerbholz hast. Von Journalismus dann also quasi im Marketing. Wieso spricht dich das mehr an, diese Art von Öffentlichkeitsarbeit?
Ich glaube, das, was mich in allem, was ich mache, bewegt, ist das Thema Kultur. Ich habe Soziologie, Politik und Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und da war immer Soziologie mein Lieblingsthema. Das ist nicht so weit weg von dem Thema Kultur. Wenn ich habe auch über Jahre und mache das bis heute als Videomoderator ganz, ganz viele Interviews geführt mit so ziemlich jedem deutschen Rapper und jeder zweiten deutschen Rapperin, die nicht bei 3 auf dem Baum waren. Und auch dabei natürlich bin ich leidenschaftlicher Musikfan, aber der Mensch dahinter und vor allem die kulturellen Bezüge haben mich immer besonders interessiert, auch beim Musikjournalismus. Und das ist halt eben auch mein persönlicher Zugang zum Thema Marketing. Also ich kann mit der Werbeagenturenwelt relativ wenig anfangen, auch wiederum mit der Kultur, die dort herrscht, und bin kein Werber und weiß auch nicht, ob ich Bock hätte, in einer Marketingabteilung zu arbeiten, aber wenn es Cultural Marketing ist und wenn es der kulturelle Zugang ist, dann trifft es halt eben genau meine Leidenschaft.
Hm. Ja, finde ich schon nachvollziehbar. Ja, okay. Ich fand ein Zitat in deinem LinkedIn-Profil ziemlich catchy. Die große Kunst kann nichts bewirken, wenn sie niemand sieht.
Mhm.
Das ist so auch dein Credo, ja, in deiner Arbeit.
Mein Credo in der Arbeit, auch bei Manera und auch bei hiphop.de gerade, ist im Journalismus, ist immer den Zielkonflikt zwischen Erfolg und Qualität zu bemerken und den anzunehmen. Also halt zu sagen, es ist häufig so, also ich bin zum Beispiel auch in der Nebentätigkeit seit, ich glaube, 7, 8 Jahren, gebe ich 2-mal im Jahr ein Seminar an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und da geht es um Qualität und Erfolg im Online-Journalismus. Und das ist so ein bisschen so, ich habe manche Sachen, die ich im Studium gelernt habe, auch wirklich bei hiphop.de anwenden können und habe dann wiederum das praktische Wissen zurückgetragen an die Universität. Und diese Sache Qualität und Erfolg ist auch immer für mich die Leitfragestellung gewesen und ist es bis heute als Herausgeber, wenn man ein Magazin macht. Ja, man hat häufiger das Gefühl, dass man halt mit Hundewelpen und mit Trash und mit Boulevard halt am leichtesten ganz, ganz viele Menschen erreichen kann. Gleichzeitig hat man aber vielleicht den Anspruch, auch was anderes zu machen. Und für uns ist es tatsächlich immer beides gewesen bei hiphop.de. Auf der einen Seite haben wir immer so einen Wettbewerbsgeist, der halt auch zur Hip-Hop-Kultur passt und sich darin auch findet, dass wir halt sagen, wenn wir ein Hip-Hop-Magazin machen, dann wollen wir nicht das 12. beste oder erfolgreichste Hip-Hop-Magazin machen, sondern wir wollen das Hip-Hop-Magazin machen. So. Und dementsprechend ist auch ganz abgesehen von finanziellen Zwängen als unabhängig herausgegebenes Musikmagazin, haben wir diesen Anspruch. So. Und die zweite Sache ist aber auch, dass wir nicht komplett moralbefreite Klickgeier sind, die einfach sagen, na ist doch egal, ist ja sowieso alles nur Unterhaltung, was wir hier machen. Ne, geht ja hier jetzt nicht um Palästina-Konflikt, also scheiß doch drauf, let's go. Sondern stattdessen halt eben auch journalistisch und mit einem eigenen Ethos und mit Moral an die Dinge drangehen. Und dann halt eben sagen, ja, wir wollen halt tatsächlich beides. Ja, manchmal kann einem vielleicht, können einem die Werte beim, hat man das Gefühl, kurzfristig würden einem die eigenen Werte vielleicht bei etwas, was erfolgsversprechend ist, im Weg stehen. Aber man gibt nicht das eine für das andere auf. Ja, wir wollen nicht in Schönheit sterben. Ja, das ist immer, dass ich dann, ist so ein Credo dann immer zu sagen, der beste Artikel bringt nichts, wenn ihn keiner liest. Und wenn du halt eben sagst, diese Newcomerin, die macht total starke, gute Musik und du möchtest über die schreiben, okay, cool, kannst du machen, aber dann frag dich, warum feierst du die eigentlich und wie kannst du den Leuten das erklären, dass die gefeiert wird? Oder welche handwerklichen Dinge können wir lernen? Und damit ist man dann schnell beim Marketing. Und das haben wir gerade im Facebook-Zeitalter gemerkt, wo es immer darum ging, dass du jetzt als Redakteurin nicht mehr nur einen guten Artikel schreiben musst, sondern oder ihn, wie ich in meinem Praktikum, danach den Link in deinem eigenen Forum postest, sondern du postest auf Facebook und du musst gucken, wie formuliere ich meinen Post da, wie viel zeige ich in der Headline eigentlich an und was mache ich für ein Bild dazu und wie kann ich eine Curiosity Gap aufbauen, wie kann ich dafür sorgen, dass das Aufmerksamkeit erzeugt und dass dann Leute aber auch draufklicken, ohne dass ich zu viel verspreche, also Overteasing betreibe, ja, und sage hier, Bushido nackt, klick jetzt und der ist gar nicht nackt, war nur der Unterarm nackt, so, und alle sehr enttäuscht, schade, wir wollten Bushido nackt sehen. Dementsprechend, wie baut man eigentlich ohne Overteasing eine Curiosity Gap auf? So, das war es dann halt im Facebook-Zeitalter und wenn man dann eben sagt, ich habe hier eine ganz starke Rapperin, ich möchte über die berichten, ich weiß aber, dass die noch nicht viele Fans hat, dass ich also über die Popularität nichts machen kann, dann konnte ich zum Beispiel sagen, ich habe damals an der Uni in Medienwissenschaften mal was gelernt von Nachrichtenwerttheorie und es gibt andere Faktoren für Nachrichtenwert als die Prominenz der Akteure. Es gibt was anderes Naheliegendes im Boulevardjournalismus ist Konflikt. Die Rapperin streitet sich mit wem anders. Super. Vielleicht kritisiert die auch Trump. Das wird auch funktionieren. Trump ist übrigens eine Elite-Person, ein anderer Nachrichtenwertfaktor aus einer Elite-Nation der USA, die wichtig sind. Also Trump wird viele Leute interessieren. Wenn sie Trump kritisiert, ist das vielleicht der Aufhänger. Vielleicht kannst du auch die Prominenz von jemand anders nutzen, weil auf Track 7 prominenter Feature-Gast dabei ist. Vielleicht ist aber auch Erfolg der Nachrichtenwertfaktor, dass du sagst, das ist die gefeiertste Newcomerin des Jahres. Plötzlich hören dir die Leute zu. Und damit bin ich so ein bisschen vom Journalismus auch in so ein Marketingdenken reingekommen. Denn ne, wenn du so ein Medium machst, bist du natürlich die ganze Zeit damit beschäftigt, wie werden wir auf Instagram erfolgreich, wie werden wir auf TikTok erfolgreich, wie werden wir auf YouTube, auf Spotify erfolgreich, wie kriege ich jeden einzelnen Artikel. Wenn ich was auf LinkedIn poste, poste ich nicht einfach so, sondern ich frage mich, wie mache ich das so, dass das auch Leute lesen, weil wenn es keiner liest, habe ich meine Zeit verschwendet.
Absolut korrekt. Ja, ja, richtiger Ansatz. Ist halt zeitgemäß, ne? In Social Media in der Epoche, in der wir leben, musst du halt auch Nachrichten so angehen. Aber es ist immer ein schmaler Grat, das ist schon recht, Clickbait, ja. Overteasing und so weiter. Aber knabbern gerade viele Redaktionen dran, aber mittlerweile muss ich schon sagen, läuft es besser. Könnten wir Stunden drüber reden, Tobi. Hab auch viele Gedanken und Meinungen dazu. Wir sind aber hier, um darüber zu sprechen, wie es bei Arbeitgebern, Arbeitnehmern aussieht, wie es in der Wirtschaft aussieht. Und du hast da mit ein White Paper formuliert, wo ihr eine Verknüpfung hergestellt habt zwischen Hip-Hop-Kultur und Employee-Experience. Wie bist du drauf gekommen, da überhaupt eine Verbindung herzustellen? Ich habe nichts Vergleichbares gefunden.
Ja, ich denke, das ist ein neues Thema und das war auch erstmal nur ein rein exploratives White Paper, das wir damals zusammen mit Kiembaum gemacht haben und jetzt aktuell schauen wir auch bei Manera, mit wem wir dieses Thema fortsetzen können, wie wir es fortsetzen können und sprechen da auch mit anderen Unternehmen drüber. Und die Ausgangsfragestellung war erstmal, wenn das so gut funktioniert, zu sagen, schau doch im Marketing mehr auf Kultur und gerade auf populäre Kultur, dann müsste man das doch im Employer Branding eigentlich genauso machen können oder erst recht. Ja, also im Employer Branding geht es ja eigentlich um zwei Dinge. Zum einen geht es darum, um Unternehmenskultur nach innen geguckt. Also wie sind die Menschen, die bei mir arbeiten, eigentlich kulturell geprägt, kann man sich dann fragen. Und was leitet sich daraus ab? Wie gehen wir eigentlich miteinander um? Unternehmenskultur. So. Und die zweite Sache ist nach außen gerichtet oder auch nach außen, nach innen, die Kommunikation. Nicht das Umgehen miteinander, sondern wie kommuniziere ich nach außen und nach innen, wie wir sind, wie wir sein wollen, wie unsere Unternehmenskommunikation ist, wie unsere Unternehmenskultur ist. Mhm. Und sowohl für die Unternehmenskultur als auch für die Kommunikation lässt sich eine Herangehensweise nutzen, die wir im Cultural Marketing nutzen, wenn wir Marken aufbauen wollen. Also bei Cultural Marketing geht es für uns immer darum, wie kann eine Marke mit ihren Produkten und mit ihrem Markenimage in populärer Kultur stattfinden. Was ist für sie der richtige Platz? Welche Rolle nimmt sie da eigentlich ein? Ist die ein Kurator? Ist die ein Enabler? Ist die ein Storyteller? Welchen Beitrag zur Kultur kann sie leisten? Und wie kann sie kulturelle Glaubwürdigkeit aufbauen, um sie darin zu verwurzeln? Und das ist was man, kann ich gleich gerne noch ein bisschen ausführen, was man eben anwenden kann, wenn es um die Kommunikation nach außen geht, wie man sich positioniert. Und das andere ist, wenn ich nach innen gucke auf die Unternehmenskultur, da findet das Gleiche statt, was im Marketing auch passiert. Alle Leute, wenn man sich halt fragt, wie funktionieren Zielgruppen, wie ticken die Menschen heutzutage, dann arbeitet man entweder data-driven, guckt auf Daten oder, was ganz beliebt ist, man guckt auf die verschiedenen Generationen, die dann ausgerufen werden. Ne? Dann hast du eben die Generation XYZ oder dann wieder die Generation Alpha und zu jeder Generation gibt es Agenturen und gibt es Bücher und gibt es Experten. Und man passt sich ein bisschen an. Und das ist ja auch richtig, genauso wie es richtig ist, auf Daten zu gucken. Ein anderer Faktor ist aber Kultur. Kultur prägt halt unser Zusammenleben und prägt unsere Identität. Also zum einen ist Kultur eine Antwort darauf, wie es eigentlich der Homo sapiens geschafft hat, die erfolgreichste Lebensform auf diesem Planeten zu werden. Ja, wenn man einfach anguckt, welchen auch negativen Einfluss wir auf diesem Planeten haben, aber wie wir es einfach schaffen, uns quasi dermaßen viel Macht auch im Endeffekt zu erlangen und so erfolgreich zu sein als Spezies, dann kommt das dadurch, dass wir in der Lage dazu sind, in sehr großen Gruppen auf eine sehr komplexe Art und Weise zusammenzuarbeiten. Und Kultur prägt eben unsere Werte, unsere Einstellungen und auch unsere Verhaltensweisen und den Umgang miteinander. Und zweitens, wenn man auf jeden Einzelnen guckt, prägt Kultur unsere Identität. Ja, die Gesellschaft stellt quasi uns die Frage, wer bist du eigentlich und wer müsstest du eigentlich sein? Und damit nicht jeder von uns auf einem weißen Blatt Papier anfangen muss, sind natürlich gewisse Dinge auch kulturell vorgegeben. Vielleicht findest du Antworten darauf in einem Song oder in einem Buch von Dostojewski oder in einer Fernsehserie, in einem Film, ja, und so weiter und so fort. Also es können einmal solche Kulturgüter sein. Es sind natürlich auch einfach Narrative und Personas, die in Kulturen sowieso schon vorhanden sind, die man quasi mehr oder weniger annehmen und individuell ausfüllen kann. Das heißt, Antworten auf die Frage, wer möchtest du sein, findest du in der Kultur um dich herum. Und Kultur bedeutet heutzutage halt zu sehr großen Teilen auch populäre Kultur. Das ist die populäre Kultur, deshalb heißt die so, Popkultur. Ja. Vielleicht findest du ja auch Antworten darauf, wie man zusammenleben sollte und wer du bist im Ballett oder in der Oper oder im Theater, ne, oder bei Dostojewski. Aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Serien und Musik eine Rolle spielen, popkulturelle Strömungen eine Rolle spielen. Und dementsprechend finde ich, ist es eigentlich sehr plausibel, dass das etwas ist, worauf man gucken sollte, wenn man Menschen erreichen möchte. Und das gilt im Employer Branding genauso wie im Marketing.
Wieso, wenn wir es jetzt mal verengen, ihr habt es ja vor allem auf die Hip-Hop-Kultur bezogen. Damit meinst du ja, also damit ist ja ein gewisser Lifestyle gemeint, zumindest. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich assoziiere damit jetzt halt diese Welt, die wir schon eingangs angesprochen haben, große Künstler, die irgendwie Ehren geprägt haben mit ihren neuen Herangehensweisen, zum Beispiel in der Rap-Szene. Warum ist das für Menschen so identitätsstiftend und was genau macht jetzt Hip-Hop für dich aus? Ist ein weites Thema, ja. Ich weiß. Wo soll man da anfangen?
Ja, genau. Hip-Hop-Kultur prägt aktuell einfach populäre Kultur. Und mit Hip-Hop-Kultur meine ich nicht nur Rap-Musik, sondern alles, was dazu gehört. Neben Rap-Musik gehört dazu auch Street-Fashion, die eben die Mode in den letzten 10, 15 Jahren auch einfach prägt. Dazu gehört aber auch Street-Art. Ja? Banksy ist der mutmaßlich bekannteste Künstler unserer Zeit, ne? Und kommt eben auch und gehört zur Street Art und all das fing mal an mit Style Writing, mit Graffiti in der Bronx und in New York. Genauso gehört Hip-Hop-Tanz dazu, was dann beispielsweise meine Töchter in der Tanzschule lernen. Ja, und da gehört ein Lifestyle dazu und das ist eine ganze Kultur. Und für das Buch Erfolgsformel Hip-Hop haben wir damals darauf geguckt, um mehr zu verstehen, was macht Hip-Hop-Kultur so erfolgreich? Ja, also warum sind all diese verschiedenen Kunstformen aus Hip-Hop so erfolgreich geworden? Und warum ist das, was früher vielleicht Rock'n'Roll war, was die Popkultur geprägt hat, heute halt eben Hip-Hop? Und dann haben wir geguckt, was macht die DNA der Hip-Hop-Kultur aus? Und das finde ich bis heute sehr, sehr nützlich, wenn man auch im Marketing oder im Employer-Branding damit arbeitet, dass man guckt, wie ist diese Kultur entstanden. Und Hip-Hop-Kultur ist wie man ja jetzt weiß, da es vor kurzem einen runden Geburtstag gab, vor 50 Jahren in New York entstanden und ist aus einer Situation heraus entstanden, die da sehr zugespitzt vorhanden war, die es aber überall in der westlichen Welt bis heute gibt, nämlich dass man starke soziale Ungleichheit hatte. Man hatte damals eine Zeit in New York, ich weiß nicht, ob da alle jetzt so ein Bild vor den Augen haben, aber Industrie war abgewandert, viele Arbeitgeber waren abgewandert, dadurch sind natürlich auch ArbeitnehmerInnen gegangen, die jetzt keinen Job mehr hatten, wenn sie es sich denn leisten konnten. Und durch die rassistischen und klassistischen Strukturen in der Gesellschaft waren die sich häufig nicht erlauben konnten, einfach wegzugehen, Schwarze und Puerto Ricaner. Und es haben sich Ghettos gebildet, in denen viele Wohnungen leer standen, in denen auch mal ein Haus warm saniert wurde vom Vermieter, in dem kaputte Autos einfach in der Straße stehen blieben, denn die Stadt hat jetzt Steuereinnahmen verloren, weil die Firmen und die Menschen weg waren. Die Infrastruktur ging runter, was dann kumulierte in einem großen Stromausfall und so weiter. Also New York der 70er Jahre sah aus wie ein Kriegsgebiet. Und gleichzeitig, während man jetzt hier also Menschen mit einer großen Perspektivlosigkeit hatte, die da gelebt haben, in Stadtteilen wie der Bronx, hatte man ja direkt vor Augen, dass es anders geht. Man hatte ja Fernsehen und Medien, man hatte Werbeplakate, die ein schöneres Leben angepriesen haben und man hatte Manhattan vor der Tür. Das heißt, ein paar U-Bahn-Haltestellen weiter konntest du halt zugucken, wie die Menschen im Pelzmantel aus dem Rolls-Royce steigen und auf eine Disco-Party gehen. Aber du kommst in diesen Club definitiv nicht rein. Allein schon, weil du die falsche Hautfarbe hast und du hast auch nicht die richtigen Klamotten, weil du hast keine Kohle. So. Und aus dieser negativen Situation ist eine große Energie entstanden, die meiner Meinung nach zu dem Urknall von Hip-Hop-Kultur geführt hat. Denn wenn man zum Beispiel guckt, das Erste, was entstanden ist in New York, auch in Philadelphia, war Graffiti. Leute haben angefangen, ihren Namen an die Wand zu schreiben. Wie kann man eigentlich mehr deutlich machen, dass man gesehen werden möchte, als wenn man anfängt, seinen Namen mit einem Edding überall hinzumalen oder dann mit einer Lackdose? Ja, das heißt, da geht es darum, wenn man das jetzt soziologisch ein bisschen aufarbeitet, Marginalisierung zu überwinden. Ich möchte gesehen werden, ich möchte wahrgenommen werden, ich möchte meine Identität irgendwo zeigen. Und das steckte von Anfang an drin, das steckt bis heute in Hip-Hop-Kultur. Dann hat man von Anfang an eine gewisse Hacker-Mentalität gehabt. Man musste erstmal auf die Idee kommen, sich Lackdosen im Baumarkt zu klauen und damit dann den Namen irgendwo hinzusprühen und damit Kunst zu machen. Man muss auch erstmal auf die Idee kommen, wenn man sich künstlerisch so ausdrücken will und wahrscheinlich nicht auf die Kunsthochschule kommt, dann anzufangen, auf Zugwaggons zu malen und sich damit die größte Galerie der Stadt zu schaffen. Ja, weil diese Züge durch alle 5 Boroughs rollen. So. Na, und auch diese Hacker-Mentalität findet man bis heute in Hip-Hop-Kultur. Genauso wie es halt kreativ war, die Geschichte hat man auch zum 50. Geburtstag von Hip-Hop 4 gehört, als damals DJ Kool Herc mit seiner Schwester eine Party in der Bronx geschmissen hat. Ja, nach dem Motto, wenn ich in Manhattan nicht in den Club komme, dann mache ich in der Bronx meine eigene Party und erfinde dabei eine neue Musikrichtung. Der hat die gleiche Musik, die seine Eltern im Plattenregal hatten, aufgelegt, Funk, Soul, hat aber den tanzbarsten Teil mit 2 Plattenspielern und 2 identischen Exemplaren des Vinyls unendlich wiederholbar gemacht. Also immer vom Plattenspieler links auf den rechts gewechselt und den sogenannten den Beat Break, wo halt nur noch die Drums laufen, unendlich wiederholbar gemacht, sodass man besser dazu tanzen konnte. So, darauf haben Leute getanzt.
Genau, aber wie, ja, es ist wirklich crazy. Wusste ich alles nicht. Wie aber jetzt aus diesen Situation heraus, aus der Geschichte heraus, wie war da der Ansatz von euch, das jetzt auf die Gegenwart zu übertragen und auf das Thema?
Wenn man einmal dazu gekommen ist, dass man eben sagt, was Menschen prägt, ist Kultur und die Kultur, die heute Menschen prägt, ist populäre Kultur, ja, dann muss man als nächstes eben gucken, was macht diese populäre Kultur denn eigentlich aus und wie funktioniert die und was leitet sich daraus ab? Mhm. Und wenn man auf den Gründungsmythos, zum Beispiel von der gerade dominanten populären Kultur, Hip-Hop-Kultur schaut, dann kann man darin eine DNA der Kultur herausarbeiten. Und dann kann man darin dann plötzlich feststellen, okay, das erklärt mir ja auch, warum Capital Bra so erfolgreich ist oder warum, ja, keine Ahnung, Loredana erfolgreich ist oder Luciano erfolgreich ist oder Chiago erfolgreich ist. Ne? Und kann dann eben auch gucken, sich gleichzeitig fragen, wie könnten denn Leute ticken eigentlich aus dieser Kultur? Und kann ich das mir jetzt nochmal bestätigen, indem ich quantitativ und qualitativ mich da ein bisschen umschaue, ein bisschen forsche? Und was kann ich daraus eigentlich ableiten? Zum Beispiel entweder für den Markenauftritt von Borussia Dortmund in der populären Kultur oder halt eben auch für die Frage, wie muss denn dann meine Unternehmenskultur sein, wenn 4 von 10 Deutschen, und das ist so, zwischen 12 und 49 sich mit Hip-Hop-Kultur identifizieren, dann bedeutet das für einen Arbeitgeber, müsste man individuell erheben. Gehen wir mal davon aus, du liegst da im Durchschnitt, dann ist das bei dir auch so. Wenn du jetzt sagst, 4 von 10 Menschen, die hier arbeiten, sind Hip-Hop, was bedeutet das für mich? Also wenn ich ein Unternehmen übernehmen würde und ich bin da jetzt CEO seit einem Dreivierteljahr und dann käme irgendwann jemand zu mir und sagt, so weißt du eigentlich, dass 78% der Menschen hier aus Portugal stammen, dann würde ich mir doch denken, ah okay, krass, ja was heißt das für mich? Wie ist man denn in Portugal? Wie arbeitet man denn da? Was erwartet man denn dann vom Arbeitgeber? Was erwartet man vom Arbeitsplatz? Was motiviert einen eigentlich intrinsisch, wenn man von portugiesischer Kultur geprägt ist? Und genauso sollte man sich halt eben fragen, in welcher popkulturellen Welt leben die Menschen eigentlich, die hier bei mir arbeiten? Und was heißt das für mich?
Ich finde, man beobachtet auch dieses Cultural Marketing, das greift schon, also für mich in meinem Feed, vor allem in der Einzelhandelsbranche, um sich, weiß nicht, Julian Bam, Knossi, andere RapperInnen, die da irgendwie das Prospekt vorrappen, die Produktpalette, die Frische anpreisen, wie auch immer. Also da ist das, und das wiederum beruht ja auch darauf, Twitch-Streaming und so ist ja auch mega populär geworden, gerade bei den Jugendlichen, das sind die TikTok-InfluencerInnen, die da ziemlich bekannt sind. Ist das jetzt auch der Grund, weshalb gerade diese Branche auf diese Leute zugeht? Wie nimmst du denn das wahr in dem Bezug?
Ich glaube, man muss auf jeden Fall nochmal unterscheiden zwischen Influencer-Marketing und kulturellem Cultural-Marketing.
Okay.
Das kann Hand in Hand gehen, aber der Unterschied ist einfach, wenn ich Influencer-Marketing mache, dann sage ich, ich suche mir jetzt einen Creator, jemanden, Creator auf welcher Plattform auch immer, der oder die hat eine gewisse Reichweite und hat eine Community und hat vielleicht bestenfalls ernsthaften Einfluss auf diese Community. So. Und eventuell kann ich mit dieser Person Produkte verkaufen oder kann eben die 100.000 Menschen, die diesem Creator folgen, irgendwie effektiv erreichen. Wenn man Cultural Marketing machen möchte, da muss man darauf gucken, ob diese Person kulturelle Glaubwürdigkeit hat und kulturellen Impact hat. Gibt die vielleicht einen Weg vor innerhalb populärer Kultur und hat die über die eigenen Follower hinaus eine kulturelle Bedeutung. Und es kann auch Leute geben, die sehr prominent sind in Social Media, die aber sogar nicht mal einen riesengroßen Impact auf die eigenen Follower haben und schon gar nicht zwangsläufig einen popkulturellen Impact haben, dass andere Leute denen wirklich folgen würden, was das Wort Influencer heißt, und man sollte einen Einfluss haben. Ja, aber nicht jeder hat einen kulturellen Einfluss, nur weil er prominent ist. Ja, das kann
das
einhergehen.
Stimmt, aber wenn er sympathisch ist, dann zum Beispiel schon.
Ja, das kann natürlich. Also jemand, den ich habe ja vorhin auch gesagt, der beste Artikel bringt nichts, wenn ihn keiner liest. Genauso ist das natürlich auch da. Es ist ziemlich schwer, kulturellen Einfluss zu haben, wenn dich kein Mensch kennt. Kann sein, hinter den Kulissen ist möglich. Solche Leute gibt's auch. Aber man darf auf jeden Fall das nicht verwechseln. Man darf nicht sagen, wer am meisten Follower auf TikTok hat, dem folgt auch die Kultur. Das ist nicht zwangsläufig so.
Hm. Du hast vorhin auch schon von der Hip-Hop-DNA gesprochen. Gesehen werden wollen. Zum Beispiel in dem White Paper greift ihr auf, diese DIY-Mentalität. Inwiefern ist das eigentlich auch wünschenswert für einen Arbeitgeber, dass Leute diese Eigenschaften mitbringen?
Wir fanden es damals, ich habe an dem White Paper auf unserer Seite, also neben den Kollegen von Kienbaum, vor allem mit der Janet Lang von Manera auch daran gearbeitet. Und wir haben uns dann gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass wir hier eine Kultur haben, die so sehr über Selbstermächtigung und Eigenverantwortung und dieses, ne, wenn es keiner macht, mache ich es halt und etwas aus dem Nichts erschaffen, darüber funktioniert. Wenn wir gleichzeitig dann von Kienbaum wiederum hören, ja, die Führungskräfte sagen, die aktuelle Generation, die ja von Hip-Hop geprägt ist, der fehlt ja intrinsische Motivation. So, ist ja erstmal, warum fehlt ihnen denn die intrinsische Motivation? Die sind doch eigentlich gerade so, dass die, ne, sagen, was nicht passt, wird passend gemacht. Mhm. So. Und das ist vor allem dem, dem wir nachgegangen sind, dass wir uns gefragt haben, was macht denn diese intrinsische Motivation halt aus, wenn wir Leute qualitativ und quantitativ dann noch abgefragt haben. Und daraus konnten wir dann Motivationsfaktoren ableiten. Dass wir halt gesagt haben, worauf es ankommt, damit diese intrinsische Motivation stattfindet, ist, dass den Mitarbeitenden Respekt entgegengebracht wird, dass sie irgendwo auf Augenhöhe behandelt werden, dass es eine gewisse Flexibilität gibt, sodass sie im Unternehmen, sodass man als Individuum darin vorkommen kann. Und Anerkennung ist ein ganz wichtiger Faktor für intrinsische Motivation. Ne? Mhm. Also nicht so, wie es jetzt gerade auch diskutiert wurde, wegen den Neuerungen bei SAP zum Beispiel, zu sagen, ich verteile Kopfnoten und mache das vielleicht schlimmstenfalls hierarchisch so nach dem Motto, du bist ein Hund, beweis mir das Gegenteil, sondern mit Anerkennung. Ja? Und daraus, aus diesen Motivationsfaktoren, die wir in der Hip-Hop-Kultur dann finden konnten, lassen sich dann wiederum praktische Handlungsempfehlungen für die Unternehmenskultur ableiten. Hm.
Okay, und wie empfiehlst du denn Unternehmen, das irgendwie zu implementieren? Also, ist ja einfach gesagt, aber ihr greift es ja auch schon auf, so man muss ja den Führungskräften, die ja meistens auch ältere Semester sind, die halt eben Interesse haben, Gen Z, jetzt auch Gen Alpha, über die du mir gerne auch noch mehr mitgeben kannst, weil ich die noch nicht so recht einschätzen kann, wie holt man die denn ab eigentlich mit diesem Narrativ?
Das Spannende, wenn man auf die Unternehmenskultur guckt, ist, dass es da überhaupt gar nicht darum geht, wenn jetzt jemand sagen würde, ja, populäre Kultur, was machen wir da jetzt? Ja, müssen wir jetzt zur Firmenfeier einen Popstar einladen? Ja, es soll auch Hip-Hop sein, okay. Also geht es jetzt um Rap-Musik, die irgendwo auf den Fluren gespielt werden muss? Oder brauchen wir besser geschnittene Klamotten, wo unser Firmenlogo draufsteht? Gerne, kann man machen, macht es besser, dann trägt das auch jemand außerhalb vom Sport oder als Schlaf-T-Shirt, aber darum geht es gar nicht, sondern wenn ich halt sage, es geht eher darum, Respekt auf Augenhöhe, Flexibilität, Anerkennung, da geht es zum Beispiel darum, dass es dann wichtig ist zu sagen, Mitarbeitende sollen ihre Individualität entfalten können und sie müssen sich als Individuum angenommen fühlen. Dann gehört dazu auch, dass man gucken muss, dass man keine Form von gruppenbezogener Diskriminierung hat. Sexismus, Rassismus, sonst was. Ja? Weil das ja
selbstverständliche Dinge
einschließen will. Selbstverständliche Dinge. Aber Dinge, wenn man halt Leute gefragt hat, gerade die auch zum Beispiel ausgestiegen sind aus Konzernkarrieren, war das häufig ein Grund, den man mitgehört hat. Ja? Wo die halt das Gefühl hatten, ich werde hier nicht anerkannt und ich werde hier nicht gesehen und ich kann hier nicht ich selbst sein. Ich muss mich entweder dem Konzern anpassen, bis hin zur Selbstverleugnung, oder ich komme hier irgendwo nicht weiter, weil ich das Gefühl habe, wahrscheinlich ist es am Ende Sexismus oder Rassismus zum Beispiel. Dann sind es andere Dinge, wie die man auch schon oft genug gehört hat, flache Hierarchien, vertrauensvolle Kommunikation. Und wenn man auf extrinsische Faktoren guckt, eine angemessene Vergütung sollte zumindest dem Anspruch, Anerkennung auszudrücken und Respekt, das nicht konterkarieren. Ne? Denn das kann auch, wenn du alles verteilst, was da ist, und das ist als, wird als fair wahrgenommen, dann kann auch ein geringes Gehalt funktionieren, dass man sich trotzdem anerkannt fühlt. Wenn man aber das Gefühl hat, das Geld wäre da, aber mir wird es nicht gegeben, jemand anderem schon, dann ist halt die Frage, wie weit es her ist mit der Anerkennung. Ja? Das heißt, man kommt im Endeffekt auf Dinge hinaus, die hätte man über eine andere Einflugschneise, hätte man dann auch hinkommen können, zu sagen, das ist uns hier wichtig für die Unternehmenskultur. Es geht aber nicht darum zu sagen, Breakdance-Moves in der Kantine, ne? Sondern darum geht es nicht, sondern es geht um Werte.
Das war ja der Fehler, den ich vorhin auch gemacht habe. Was heißt Fehler? Also das ist die Assoziation, die aufploppt einfach. Ne? Hip-Hop ist dann erstmal in erster Linie sind das schillernde Persönlichkeiten, Rap, dieser ganze Mythos drumherum. Ich glaube, so sind wir auch natürlich medial sozialisiert worden, dass man das sehr darauf beschränkt. Diese Werte, die du ansprichst, würdest du sagen, die kamen jetzt durch die popkulturellen Entwicklungen oder haben das Ganze... Die Wichtigkeit derer Präsenz so begünstigt, weil sowohl sich normal miteinander zu verhalten, nicht übergriffig zu sein, Anerkennung, Wertschätzung auszusprechen in einer leistungsorientierten Gesellschaft, das sind ja erstmal Werte, die ich jetzt auch nicht sofort mit Hip-Hop übereinbringe, aber konnte das irgendwie seinen Teil dazu beitragen? Ist das da die Ansicht?
Ja, es wird verschiedene Erklärungen geben, oder man müsste es ansonsten erstmal untersuchen und beweisen, ob jetzt wirklich der popkulturelle Faktor dazu geführt hat, dass man sagt, ja, das habe ich jetzt auch woanders schon mal gehört. Aber man kann einfach sagen, hör dir von mir aus aktuelle Rap-Musik an und hör dir an, wie oft es da darum geht, keiner hat dir an mich geglaubt, aber ich schaff's trotzdem. Oder dieser ganze Trotz, der da drin steckt von Leuten, die dann zum Beispiel sagen, ja, ich wurde oft genug als Experte befragt, warum fahren die denn alle Mercedes-AMG? Warum immer die dicken Autos? Warum denn die Uhren mit auch noch Brillanten besetzt und so weiter und so fort? Das sind Statussymbole, die aber nicht genutzt werden, um sich nach unten abzugrenzen, wie bei jemandem, der seit 8 Generationen Urlaub auf Sylt machen und ne, sondern zur wohlhabenden Klasse gehören, sondern das sind Leute, denen das vorenthalten wurde, so wie ich es vorhin erklärt habe, wie es schon vor 50 Jahren in der Bronx war und wie es bis heute in Deutschland auch ist, dass man das Gefühl hat, es gibt hier was mir vorenthalten wird. Ich laufe immer gegen diese unsichtbare Wand. Ich soll das nicht kriegen. Das wurde mir immer gesagt. Und jetzt, dann wird das nicht von allen in Hip-Hop-Kultur, aber überkompensiert, indem man sagt, wenn du, der mir immer gesagt hat, ich darf das nicht haben, Mercedes fährst, fahre ich AMG. Wenn du eine Rolex trägst, dann setze ich mir noch Diamanten da drauf. So, das ist dieser Trotz, den man halt bei all den, warum Rapper die ganze Zeit mit diesen Statussymbolen unterwegs sind. Wohlgemerkt nicht alle, aber das gibt's eben. Daher kommt dieser Materialismus. Und das ist ja schon eine Reaktion darauf, dass man sich halt eben nicht anerkannt und wahrgenommen führt und dass einem die Möglichkeit nicht gegeben wird. Und daraus führt aber andersrum dann auch zu sagen, wenn es keiner macht, mache ich es halt eben selbst und über Selbstwirksamkeit zu gehen. Und ich glaube, man muss dann gucken, dass man Raum für diese, dass man entweder es gar nicht, dass man es gar nicht bei sich im Unternehmen nicht dazu kommen lässt, sondern sagt, hier kannst du selbst sein. Ja, wäre auch nochmal ein spannendes Thema, jetzt darüber zu reden, welche Power da auch drinsteckt in einer Gesellschaft, in der immer mehr Menschen migrantisch gelesen sind, also irgendeine Form von Migrationshintergrund haben, der sich auch auswirkt und der erkannt wird und der, ja, dann eben zu sagen, ich kommuniziere nach außen und ich sorge nach innen dafür, dass es bei mir diese Diskriminierung nicht gibt und dass du hier einen Platz finden kannst und dass du hier was erreichen kannst. Ich gebe dir die Chance und ich glaube daran, dass du das kannst und du kannst das hier machen. So, du musst dich nicht unterordnen, du wirst nicht gebrochen, sondern du hast hier die Möglichkeit, das zu machen. Und das ist halt das eine, diesen eigenen inneren Antrieb, da halt eben auch auslebbar zu machen, den diese popkulturelle Strömung halt eigentlich befeuert. Die hören ja die ganze Zeit die Musik, in denen ihnen das gesagt wird. Mach was. So, kann ja nicht sein, dass die auf der Arbeit hängen und nicht intrinsisch motiviert sind eigentlich. Und die andere Sache ist, dass neben diesem ganzen Wettbewerbsgeist und dieser Ambition, es trotzdem zu schaffen, der in Hip-Hop drinsteckt, ist halt Unity von Anfang an noch wichtig gewesen. Ja, wenn wir zum Beispiel dann Borussia Dortmund beraten haben, ganz am Anfang, dann und es erstmal darum ging, okay, aber was zur Hölle hat denn Borussia Dortmund jetzt mit Hip-Hop-Kultur zu tun? Und auf der Metaebene hat man dann total viel gefunden. Den Wettbewerbsgeist, Sport, gegeneinander, okay, wir wollen die Nummer eins sein, aber auch genauso Unity. Wenn man auf der Südtribüne steht, ist das halt ein Gemeinschaftsgefühl und eine große Gemeinschaft. Und auf dem Platz ist es, ey, Freunde müsst ihr sein und so weiter, ne? Dann findet man da Unity. Und bei Hip-Hop-Kultur war es auch nicht immer nur die Selbstdarstellung, sondern auch von Anfang an die Breaking-Crew, die DJ-Crew, die Rap-Crew, die Graffiti-Crew. Ja, ein bisschen aus den gleichen Gründen entstanden wie Straßengangs. Gemeinsam sind wir stärker, teilweise auch inspiriert von denen. Jugendliche sagen heute auch häufig, dass meine Gang, was heißt Jugendliche, ich sage das auch, ich bin 41, aber ja, man benutzt dann Gang und Crew fast austauschbar. Da geht es nicht um Drogen verkaufen, sondern es geht darum, dass man Zusammenhalt möchte, dass man eine gemeinsame Identität, eine Ersatzfamilie haben möchte. Und auch das ist was, was ich denke, was man sehr gut in eine Unternehmenskultur übertragen kann. Halt zu sagen, ich gebe dir hier auch ein Zuhause und wir sind halt eine Crew, eine Gang. Ja? Wir haben Zusammenhalt, wir respektieren uns, wir haben eine gemeinsame Identität und wir treten gemeinsam in einem Wettbewerb an. Es ist nicht interner Wettbewerb, wo es dann darum geht zu sagen, I am great und ich zeige dir jetzt, dass ich besser bin als der andere, als mein Kollege,
sondern
we are great. Wir als Team sind besser als das andere Unternehmen. Wenn wir Taschentücher machen, machen wir die besten Taschentücher. Ja, die erfolgreichsten Taschentücher, die meist vollgerotzten Taschentücher Deutschlands. Und das ist unsere Motivation und das machen wir als Team.
Du hast gerade Dortmund angesprochen und so. Ich wollte auch nochmal ganz kurz drüber sprechen, dass das natürlich einerseits total anwendbar ist auf diesen Unternehmenskontext, andererseits Popkultur ja auch mit gewissen Negativeigenschaften nun mal zu kämpfen hat. Wenn wir uns Taylor Swift angucken, zum Beispiel, das ist ja alles ganz cool, dass da auch die Fangemeinschaft total beieinander ist und wenn du ein Swiftie bist, alles top. Aber es gibt ja auch Narrative, du hast es angesprochen, ich habe selber gesagt, Kool Savasch ist so einer, der, glaube ich, seit 6 Jahren predigt, ich war unten, jetzt bin ich oben. Aber manche und Samra etc., ich will jetzt gar keinen dafür per se beschuldigen, aber es wird ja auch mal ein anderer Karriereweg gepredigt und es sind ja auch die einfachen Dinge, mit denen man zum Erfolg kommt und vielleicht auch Capital Bra, Tilly Dean etc., das sind ja alles Sachen, die jetzt erstmal jetzt so, sag ich mal, keinen sauberen Weg vorzeichnen. Und wenn man diese popkulturellen Phänomene sieht, die Musik rausbringen, die Eistee rausbringen, die Pizza rausbringen, die Restaurants eröffnen, kann man denen wirklich nur trauen, ne?
In populärer Kultur, welche Strömung auch immer man dann halt auserwählt, da sollte man immer die übrigens wählen, die am besten zu dem passt, was man als Unternehmen für Werte hat, wie man sich als Unternehmen darstellen möchte und was man für eine Unternehmenskultur schon hat und wie man sich die vorstellt, dann kann man ja verschiedene Dinge in der populären Kultur finden, wo man vielleicht dran anknüpft oder nicht. In populärer Kultur ist auch ganz häufig Eskapismus wichtig. Ja, keine Ahnung, bei den Ravern wird gerne gefeiert, das gibt's in Hip-Hop auch, das gibt's in verschiedenen Punkten. Hilft mir das jetzt weiter für das mit meiner Unternehmenskultur, muss ich mir jetzt überlegen. Wahrscheinlich geht's bei uns nicht darum, wir warten alle schon auf den Freitag und dann geben wir irgendwie Vollgas. Die Unternehmen gibt's auch, aber ne, das ist ja wahrscheinlich nicht das, was ich möchte. Da nehme ich mir doch lieber aus Hip-Hop-Kultur dieses Crew-Gefühl raus, ja, eine Einheit zu bilden und ein Team zu sein und gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Das ist wiederum super für mich irgendwo verwertbar. Und genauso, da rede ich jetzt von Unternehmenskultur, ist es, wenn man nach außen guckt, aus Employer-Branding, wie im Cultural Marketing auch, womit kann ich da eigentlich arbeiten? Was nehme ich mir da aus der populären Kultur, wo ich anknüpfen kann? Immer mit dem Ziel, mir selber als Marke auch Glaubwürdigkeit aufzubauen und ein organischer Teil von dieser popkulturellen Welt irgendwo zu werden, eine Rolle da drin zu finden und eine Persona zu finden für mich, wenn meine Marke ein Mensch wäre in populärer Kultur, wie wäre dieser Mensch? Was findet er gut, was findet er schlecht? Und dann mit viel Wissen und Fingerspitzengefühl über die Popkultur eben da drin, sich langfristig zu engagieren und sich Glaubwürdigkeit aufzubauen. Und da kann dann eine Sache sein, die man dann machen kann, wenn man das dann mit Leben füllen will. Da kann man überlegen, was machen wir jetzt? Treten wir jetzt auf Musikfestivals auf? Engagieren wir uns in der Kunst? Veranstalten wir eine Ausstellung? Geht das in unsere Social-Media-Strategie rein? Was findet jetzt auf Instagram oder auf TikTok statt? Was machen wir da? Und da auch, mit welchen AkteurInnen aus der Kultur arbeiten wir zusammen? Und wenn man da mit Leuten zusammenarbeitet, was immer gut ist, da gibt es einmal Dinge wie zum Beispiel, ich überlege, wie klingt eigentlich meine Marke oder wie sieht die aus? Und dann sage ich zum Beispiel, naja, lass uns doch vielleicht mit DesignerInnen aus der popkulturellen Welt arbeiten, weil erstens haben die das Fingerspitzengefühl dafür, die wissen, was cool ist. Zweitens gewinne ich noch Gummipunkte damit, dass ich so in the know bin, dass ich weiß, dass man genau mit diesen Menschen zusammenarbeiten muss. So, und dann kannst du aber dazu natürlich auch mit Prominenten arbeiten, mit zum Beispiel Testimonials. Und da ist es, glaube ich, immer das Gleiche, wenn du dich an einzelne Menschen, an einzelne Prominente mit deiner Marke so stark bindest, dann musst du natürlich genau darauf gucken, haben wir gleiche Werte, steht diese Person für das, wofür ich stehen will, und gibt es hier ein Risiko von Skandalen. Das kannst du halt beim Wendler haben und das kannst du auch bei Xavier Naidoo haben und das kannst du auch bei einem Rapper haben. Ich glaube, entgegen des gängigen Vorurteils ist das Risiko bei Rappern gar nicht größer als bei anderen auch. Aber es sagt auch keiner, dass wenn man mit populärer Kultur arbeitet, dass das immer heißen muss, okay, welchen Popstar buchen wir denn dann? Das sagt ja gar keinen vielleicht. Vielleicht reden wir über unsere Unternehmenskultur als erstes. Und als zweites reden wir darüber, was sind eigentlich die Ziele von der neuen Employer-Branding-Kampagne? Was soll da eigentlich rüberkommen? Vielleicht soll da ja rüberkommen, dass du bei uns anerkannt wirst. Vielleicht soll dabei rüberkommen, dass du bei uns auch anerkannt wirst, wenn du eine Frau mit dunklerer Haut bist. Vielleicht soll dabei, ja, vielleicht überlegen wir halt, welche Musik läuft denn eigentlich in unserem Video im Hintergrund? Wie ist die Sprache, die wir verwenden? Was ist die Bildsprache, die wir verwenden? Und so weiter. Und dann kann man vielleicht am Ende sagen, also für uns ist Cultural Marketing ein wichtiger Teil unserer Employer-Branding-Strategie seit 5 Jahren, aber wir haben noch nie mit einem Testimonial zusammengearbeitet. Könnte sein. So, kann funktionieren. Und wenn du es doch machst, ist cool, dann überleg dir halt eben, mit wem du das machen möchtest.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.